السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Heute beginnt die Jalsa Salana in Bangladesch. Diesmal hatte ich nicht vor, zur Abschlusszeremonie zu sprechen. Deswegen haben die Mitglieder dort den Wunsch geäußert, dass in der Freitagsansprache dazu vielleicht etwas gesagt werden kann. Durch die Segnungen Allahs ist die Jamaat von Bangladesch eine sehr aufrichtige Jamaat. Bangladesch ist das Land, in dem auch die Ahmadis ihr Leben opfern und 12 oder 13 Shuhada haben ihr Leben gegeben. Sie nehmen jede Härte auf sich, aber sind stets bemüht, die Ahmadiyyat und den wahren Islam fest daran zu glauben, durch die Segnungen Allahs, glauben sie fest an Islam, Ahmadiyyat, an den wahren Islam. Möge Allah ihren Glauben und ihre Überzeugung immer wachsen lassen. Ebenso beginnt heute auch in Sierra Leone die Jalsa Salana. Und auch dort gab es einige Sorgen bezüglich des Wetters und bezüglich der Sicherheit. Und die Jamaat hat um Dua gebeten, möge Allah diese Jalsa auch segensreich machen. Wir sollten immer wissen, dass der Sinn und Zweck, für den diese Jalsas stattfinden, dass dieser Geist, dass wir versuchen müssen, diesen Geist zu verstehen und zu erlangen. Egal in welchem Land die Jalsa stattfindet, ob in Bangladesch, Sierra Leone, in Afrika oder in anderen Ländern. Was ist der Sinn und Zweck? Der Sinn und Zweck besteht darin, der verheißene Messias, sallallahu alaihi wasallam, hat zu verschiedenen Zeitpunkten über die Jalsa Salana, die den Zweck erläutert. Ich hoffe, dass während der Eröffnung der Jalsa Salana auch die Jamaat Bangladesch und Sierra Leone über diese Dinge schon erfahren haben, was und auch die Zitate des verheißenen Messias al-Islam gehört haben. Jeder Ahmadi auf der Welt sollte jederzeit diesen Sinn und Zweck vor Augen haben, denn das ist nicht nur der Sinn und Zweck für die drei Tage, sondern ein Ahmadi-Muslim hat in seinem ganzen Leben nach diesem Sinn und Zweck zu streben. Dies immer vor Augen zu halten ist sehr wichtig, dass wir dies immer vor Augen haben. Der verheißene Messias, Lassatu Aslam, hat gesagt, dass der Sinn und Zweck der Jalsa Salana darin besteht, dass wir Rechtschaffenheit, Taqwa und Enthaltsamkeit in uns entwickeln. Das ist sicherlich nicht eine Sache, die wir nur temporär erlangen müssen, sondern die für die Ewigkeit ist. Dann sagte der verheißene Messias al-Islam, die Teilnahme der Jalsa Salana soll euch die Möglichkeit geben, die Gottesfurcht, die Furcht vor Gott, die Ehrfurcht vor Gott in euch zu entwickeln. Das heißt, eine Furcht, die nicht bloß auf Angst basiert, nicht bloß auf eine angstfußende Furcht, sondern die Furcht, seinen Geliebten zu verlieren oder dass der Geliebte unzufrieden mit einem ist. Die Teilnahme an der Jalsa Salana und die spirituelle Atmosphäre sorgt dafür, hat der verheißene Messias gesagt, dass Liebe zwischen euch entsteht und ihr die Liebe Gottes anstrebt und euch auch in der Jamaat mit mehr Liebe entgegenkommt und eine solche Brüderlichkeit entwickelt, die ein Beispiel für die Welt ist. Und die Welt diese anstrebt, denn das ist der Sinn und Zweck einer wahren islamischen Gesellschaft. Der verheißene Messias, salatu wassalam, hat auch auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht, dass seine Anhänger in Demut voranschreiten und von Hochmut und Stolz sich fernhalten und von sich entfernen, diese Eigenschaften von sich entfernen. Sie sollen ihren spirituellen Fortschritt so weit führen, dass sie nicht nur sich selbst, sondern auch die schöne Lehre des Islams ihren Mitbürgern weitergeben. Wenn es Gegnerschaft gibt, dann wird sie dafür nicht sorgen, dass unsere Arbeit stehen bleibt. Es ist wichtig, dass wir mit Hikmat, mit Weisheit, Tablir weiterführen. Das ist unser Sinn und Zweck. Heute, wenn der Islam überall in Verruf gebracht wird, wenn selbst muslimische Länder in muslimischen Ländern Muslime bekämpfen und die Taten der Muslime weit weg sind von der Lehre des Islams. In einer solchen Zeit ist es die Aufgabe von uns Ahmadis, dass wir die Welt mit der Schönheit und der schönen Lehre des Islams bekannt machen müssen. Das Wichtigste dafür ist die Bindung zu Allah, ist, dass wir vor Allah niederknien müssen und beten müssen, dass wir für die Segnungen in unserer Arbeit Gott anflehen müssen und dass wir unser praktisches Vorbild zeigen müssen, auch was gute moralische Eigenschaften angeht, damit die Welt sieht, dass wenn es irgendjemanden gibt, der gemäß der Lehre des Islams das wahre Niveau der Gottesdienste an den Tag legt, dann sind es die Ahmadis und ihr sollt euch an die Ahmadis richten. Und wenn ihr Beispiele braucht für hohe moralische Werte und für Brüderlichkeit und Liebe, dann sollt ihr diese unter den Ahmadis finden. Diese Jalsa ist nicht nur da, um 3 Tage lang den Menschen religiöse Dinge zu lehren. Das ist nicht der einzige Grund, sondern vielmehr ist diese Jalsa da und wird veranstaltet, damit die Zusammenkunft in einer solchen Atmosphäre in diesen 3 Tagen, dass diese Atmosphäre genutzt wird, um den Rost in den Herzen aus den Herzen zu entfernen. Sicherlich sind alle Ahmadis, die hier leben, was ihre Lehre angeht, sehr fest, und die Ahmadis von Bangladesch haben beispielsweise auch Leben dafür geopfert, wie ich gesagt habe, für ihre Lehre. Aber Allah möchte von jedem von uns, dass wir In dieser Zeit der Renaissance des Islam unser praktisches Vorbild zeigen und hohes Niveau an praktischem Vorbild anstreben. Was die Gebete angeht, sollen wir gemäß den Geboten Gottes beten. In unseren Gebeten, in unserem Salat, Namaz, sollen wir den wahren Geist des Gebetes einhauchen. Ich habe in den letzten beiden Freitagsansprachen sehr ausführlich darüber gesprochen, über die Einhaltung der Pflichten gegenüber den Menschen. Heißt es, dass wir mit allen unseren Fähigkeiten versuchen sollen, diesen nachzugehen. Wie bereits gesagt wurde, der Sinn und Zweck der Jalsa Salana, eines dieser Ziele ist Rechtschaffenheit und Taqwa, Enthaltsamkeit. Über Taqwa hat der verheißene Messias an einer Stelle erläutert und gesagt, Taqwa bedeutet, dass ihr euch auch vor den feinen, üblen Dingen fernhaltet, dass ihr auch von den kleinen, feinen Dingen des Übels fernhaltet. Frömmigkeit bedeutet nicht, dass einer sagt, er ist fromm und rechtschaffen, weil er nicht gestohlen hat, weil er die Pflichten anderer nicht verletzt hat und weil er keinen Diebstahl begangen hat, weil er sich vor Unzucht und vor der Unzucht der Augen schützt. Eine solche rechtschaffene Tat ist lächerlich. Das ist keine rechtschaffene Tat, das ist nur ein Witz. Denn wenn er solche Übel begehen würde, stehlen würde, dann würde er die Strafe bekommen. Das ist keine Rechtschaffenheit, dass man sagt, dass man deswegen ein gotteserkenntlicher Mensch geworden ist, sondern wahre Rechtschaffenheit bedeutet, dass man dient, dass man der Menschheit dient und dass man auf dem Wege Allahs mit vollkommenem Gehorsam und Aufrichtigkeit Treue zeigt und bereit ist, auf seinem Wege sein Leben dahin zu geben. Deswegen wurde hier gesagt, in Allaha ma'al-lazina taqaw wa lazina hum muhsinun. Allah ist mit jenen Menschen, die sich vor den üblen Dingen fernhalten und auch gute, rechtschaffene Dinge tun. Ihr sollt wissen, sagte der Messias al-Islam, dass es keine Sache der Vorzüglichkeit ist, sich nur vor dem Übel zu beschützen, wenn man nicht auch gute Werke tut. Es gibt viele Menschen, die vielleicht niemals Ehebruch begangen haben, niemals gemordet haben, niemals gestohlen haben und trotzdem haben sie keine Aufrichtigkeit und Treue gegenüber Gott gezeigt. Sie haben sich zwar vor diesen Sünden ferngehalten, aber haben nicht eine aufrichtige, wahre Treue gezeigt, ein Beispiel gezeigt der Treue, das man besonders erwähnen könnte. Oder sie haben der Menschheit nicht im Besonderen gedient und so keine große Tat begangen. Deswegen ist ein solcher Mensch unwissend, der sagt, dass ein solcher Mensch ein rechtschaffener Mensch ist. Denn das sind doch üble Dinge, vor denen man sich ausgehalten hat, vor denen man sich beschützt hat. Und so wird man nicht ein Freund Gottes. Solche Menschen, die Diebstahl begehen, die untreu sind oder die Geld veruntreuen, werden bestraft gemäß der Praxis Allahs, schon in dieser Welt. Diese Menschen sterben nicht, bis sie nicht bestraft werden. Auf irgendeine Art und Weise werden sie bestraft. Das bedeutet nicht Rechtschaffenheit. Dann sagte der verheißene Messias al-Islam, Taqwa ist ein Niveau, wenn man ein Geschirr, ein Gefäß sauber macht, um darin ein schönes Essen zu präsentieren. Wenn man ein Geschirrstück zwar sauber hält, reinhält, aber kein Essen hineintut, kann man davon satt werden? Niemals. Dieser leere Teller wird nicht deswegen euch satt machen, weil er sauber und rein ist, ohne dass ihr isst. Niemals. Genauso sollt ihr Taqwa sehen. Was ist Taqwa? Der Verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagt, was ist Taqwa? Taqwa ist nur, dass man das Geschirr der üblen der Seele, die zu Schlechtem aufruft, dass man diese reinhält. Dieses Geschirr reinzuhalten ist Taqwa. Dass man das Taqwa der Nafsi Amara, der triebhaften Seele, reinhält. Und rechtschaffene Werke, Taten sind jenes Essen, wenn man das man in diesem sauberen Geschirr hineintut. Und in diesem Teller soll man diese Nahrung, dieses Essen hineintun, nämlich jene guten Werke, die Allah geboten hat, die Pflichten gegenüber Allah und gegenüber den Menschen. Rechtschaffene Dinge sind also jenes Essen, und er hat, und diese Dinge, diese rechtschaffenen Werke, die Taqwa ist ein Mittel dafür, die rechtschaffenen Werke zu tun. Und Allah hat dem Menschen Fähigkeiten und Kräfte gegeben, die man dafür nutzen muss. Diese muss man festigen, damit man dadurch Allahs Rechte einhält und die Rechte der Menschen einhält. Und dass man bereit ist, die hohen Stellenwerte der Taqwa und der Nähe Gottes zu erlangen. Für einen wahren Muslim ist es wichtig, ein wichtiger Aspekt ist der Gottesdienst. Was ist das Dua? Was ist der Gottesdienst? Welche Wunder zeigt das Gebet und das Bittgebet, und wie soll man dies tun? Wie sollte das Gebet aussehen? Und um die Wichtigkeit des Gebets zu verstehen, wie muss man dabei vorgehen? Und wie kann man dadurch die Nähe Gottes erlangen? Und welche Rolle spielt das Namaz, das Gebet darin? Dazu sagt der verheißene Messias, sallallahu alaihi wasallam, Dua, also das Bittgebet, ist jenes Gegengift, das alles bekämpfen kann. Ein Dua muss so sein, dass man Sand zu Gold machen kann. Es ist ein Wasser, das den inneren Schmutz ausmerzt und auswäscht. Aber welches Dua? Der Verheißene Messias Islam sagt, mit diesem Gebet verschmilzt die Seele. Es ist ein Gebet, mit dem die Seele verschmilzt. Ein Gebet, das vom Herzen kommt, lässt die Seele verschmelzen. Und fällt auf dem Hofe Allahs. Dieses Gebet steht vor Allah und verbeugt sich vor Allah und geht in Niederwerfung vor Allah. Und die Widerspiegelung davon ist das Namaz, das der Islam gelehrt hat. Also das rituelle Gebet, das der Islam gelehrt hat, ist eine Schale genau dafür, für dieses Gebet. Sie ist wie eine Verbeugung, wie eine Niederwerfung. Verschiedene Zustände sind es, die die Seele durchmacht. Und die oberflächliche Form ist die Form des Gebetes, des Namas, das der Islam gelehrt hat. Dass die Seele steht, bedeutet, aufrecht steht, bedeutet, dass man Kraft zeigt, um jedes Gebot Gottes zu befolgen. Die Verbeugung der Seele bedeutet, dass man alle Liebschaften vergisst und nur Gott liebt, nur sich vor Gott verbeugt. Und es gibt keine Bindung, die größer ist als die mit Gott, und dass die Seele nur für Gott wird. Und die Niederwerfung Sajda bedeutet, dass man auf dem Hof Allahs sich niederwirft und sich völlig vergisst und sein eigenes Ego völlig ausmerzt. man bleibt nichts anderes übrig und wird nur für Gott. Das ist das Gebet des Namaz, das zu Gott führt. Wenn ihr also wissen wollt, was das Namaz ist, dann ist das das Gebet des Namaz. Viele sagen, wir haben viel gebetet, aber Allah nicht gefunden, aber wir brauchen solche Gebete. Und das islamische, die islamische Scharia hat ein Bild davon in Form des Namaz gezeigt, damit die körperliche, das körperliche Gebet genauso wie das spirituelle Gebet aussieht. Denn Allah hat den Menschen so geschaffen, dass die Seele eine Wirkung auf den Körper und der Körper eine Wirkung auf die Seele hat. Wenn eure Seele traurig ist, dann kommen Tränen in euren Augen. Und wenn eure Seele entzückt ist, dann sieht man das an der Entzückung in eurem Gesicht. Und der Mensch fängt an, manchmal zu lachen. Genauso, wenn der Körper einen Schmerz verspürt, dann verspürt auch die Seele diesen Schmerz. Und wenn der Körper sich erfreut einer entzückenden Erfahrung, dann hat die Seele auch einen Teil daran. Das heißt, es gibt eine enge Bindung zwischen Seele und Körper und die Seele bewegt sich zu Gott. Und man soll versuchen, dass die Seele sich vor Gott, sich in Richtung Gott bewegt. Und spirituell gesehen in Niederwerfungen und Verbeugungen bemüht ist. Denn der Islam tut, der Mensch tut dies auch körperlich gesehen, aber er soll dies auch spirituell gesehen tun, dass seine Seele sich niederwirft und sich verbeugt, nicht nur sein Körper. Dass ein solcher Zustand entsteht und dieser Zustand soll auch in der Seele entstehen, welcher der Zustand des Körpers ist, wie er weint und lacht. Genauso soll auch die Wirkung der Seele sein gegenüber Gott. Er soll in spirituellen Niederwerfungen und Verbeugungen bemüht sein, denn der Mensch braucht, um Fortschritte zu machen, muss er Mühe an den Tag legen. Und auch das ist eine Mühe, die er an den Tag legt. Es ist offensichtlich, dass wenn zwei Dinge miteinander verwoben sind und wir eine Sache aufheben, dann heben wir auch die andere Sache auf und bewegen diese auch. Aber nur bloße oberflächliche körperliche Niederwerfungen und Verbeugungen bringen euch überhaupt nichts. Wenn ihr nur oberflächlich gesehen betet und euch verbeugt und niederwerft, solange auch nicht die Mühe dafür da ist, dass die Seele eine Verbeugung, eine Niederwerfung, einen Stand und so weiter macht. Und das kommt mit Gottes Erkenntnis. Und Gottes Erkenntnis kommt mit der Segnung Gottes. Der verheißene Messias al-Islam hat dies weiter erläutert. Das Fazl, also die Segnung Gottes, alles geschieht mit dem Segen Gottes. Deswegen soll man versuchen, Gottes Segen zu erlangen. Auch dafür muss man sich niederwerfen vor Allah und dieses von ihm verlangen. Und wenn ihr diese Gotteserkenntnis bekommt, dann könnt ihr wahrhaft beten. Und dafür ist Anstrengung notwendig. Ununterbrochene Anstrengung. Wenn ihr ununterbrochen euch anstrengt, dann könnt ihr den Sinn eures Lebens erlangen. Ihr könnt Gottesfurcht nur dann zur Vollendung bringen, wie bereits gesagt wurde, wenn A, die Gebote Gottes, die Pflichten Gottes erfüllt werden und B, die Pflichten gegenüber den Menschen erfüllt werden. Und die Rechtschaffenheit wird dann vollkommen und die Gottesdienste werden dann vollkommen, wenn ihr auch neben den Geboten und Rechten Gottes auch die Rechte der Menschen einhaltet. Dazu sagt der verheißene Messias, Lesatu Islam, das Wichtige ist, dass die Schwierigkeit darin besteht, die Pflichten gegenüber den Menschen einzuhalten. Es gibt Menschen, die beten, die Moscheen besuchen, auch finanzielle Opfer erbringen und auch bereit sind, Leben zu opfern. Aber es gibt Zeiten, wo es schwierig wird, die Pflichten gegenüber den Menschen einzuhalten. Dieser Aspekt ist der schwierigste, Denn man steht immer vor diesem Problem und vor dieser Prüfung, die Pflichten gegenüber Menschen einzuhalten. Da muss man ganz vorsichtig seine Schritte machen. Der Verheißene Messias Islam sagt, mein Glaube ist, dass man auch mit dem Feind nicht zu streng sein darf. Es gibt Menschen, die versuchen, um ihn zu vernichten, um die Feinde zu vernichten. Und immer um diese Bemühungen, für diese Bemühungen bestrebt sind und dann auch gar nicht sehen, was erlaubt und unerlaubt ist. Sie verleumden ihn, werfen ihm falsche Dinge vor und arbeiten mit übler Nachrede und versuchen, andere gegen ihn aufzuhetzen. Nun zeigt, wie hat ein solcher Mensch, der solche Dinge getan hat, solche üblen Dinge, er wird weitere üble Dinge gebären und eine üble Tat wird weitere Kinder gebären und weitere üble Taten werden kommen. Und wie weit wird das führen? Wohin wird das führen? Ich sage euch die Wahrheit, ihr sollt niemanden als euren persönlichen Feind ansehen und ihr sollt dieses Übel und diesen Argwohn beiseite legen. Wenn ihr Gottes seid und er mit euch ist, dann hat er auch die Kraft, eure Feinde zu euren Dienern zu machen. Wenn ihr aber euren Gott vergessen habt und überhaupt keine Bindung der Freundschaft mit ihm pflegt, seinen Geboten nicht folgt, ihm nicht gehorcht, dann ist Gott euer größter Feind. Ihr könnt euch vielleicht vor der Feindschaft der Menschen beschützen, aber ihr könnt nichts tun, wenn Gott euer Feind ist und die ganze Menschheit euer Freund ist, dann könnt ihr auch nichts tun. Ihr sollt den Weg der Propheten gehen. Ihr sollt in ihre Fußstapfen treten und Gottes Absicht ist genau dies, dass es keine persönlichen Feindschaften geben soll. Ihr sollt wissen, dass der Mensch die Segnung dann erhält, wenn er persönlich gesehen kein Feind von einem Menschen ist. Wenn er für die Ehre Gottes, wenn es um die Ehre und Würde Gottes geht, dann gibt es Feindschaften, die man pflegen muss. Wer Gott gegenüber Feind ist und der Feind des Propheten ist, ihn sollt ihr als Feind sehen, aber das heißt nicht, ihr sollt ihn ruhig als Feind sehen, aber das bedeutet nicht, dass ihr ihn verleumden sollt und dass ihr ihm Leid zufügen sollt und planen sollt, wie ihr ihm Leid zufügt, sondern vielmehr sollt ihr einfach nicht mit den Feinden verkehren. Ihr sollt nicht mit ihnen sein und ihr sollt diese Sache Gott widmen, dass Gott sich selbst darum kümmert. Und ihr sollt, wenn es möglich ist, für seine Reform beten. Ihr sollt aber nicht neue Streitereien anfangen mit ihm. Das sind die Dinge, die die Reinheit des Wesens betreffen. Der Verheißene Messias, der Islam erwähnt, ein Ereignis von Hazrat Ali, Karamallahu Wajha. Er war in einem Kampf mit einem Feind verwickelt auf dem Wege Allahs. Hazrat Ali überwältigte ihn und setzte sich auf seine Brust. Aber dieser Feind spuckte auf das Gesicht Hazrat Alis und er ging schnell weg und ließ ihn los. Warum? Er sagte, bisher kämpfte ich mit dir nur um Gottes Willen, aber jetzt hast du auf mein Gesicht gespuckt. Und jetzt ist auch ein Teil meines Egos in diesem Kampf verwickelt. Ich möchte nicht dich töten für mein Ego. Das bedeutet, dass Hazrat Ali den Feind seines Egos nicht als Feind sah, als eigentlichen Feind sah. Eine solche Gewohnheit sollt ihr in euch entwickeln, sagt der Verheißene Messias al-Islam, für seine Anhänger. Wenn ihr für niedere Triebe und Zwecke jemandem Leid zufügt, dann ist das eine Sache, die mit der ihr Gottes Unzufriedenheit auf euch ladet und Zorn ladet. Ihr sollt nicht wegen irgendwelchen egoistischen Dingen irgendjemandem Leid zufügen. Und auch die Feinde Gottes und die Feinde des Propheten sollt ihr als Feinde sehen, aber so, dass ihr nicht mit ihm verkehrt und dass ihr mit legalen Wegen ihm antwortet und für ihn betet. Das heißt aber nicht, dass ihr ihn, dass ihr eine falsche Freundschaft gegen diese Menschen an den Tag legt. Möge Allah uns die Wahrheit der Taqwa verstehen lassen und durch seinen Segen und seine Segnung mögen wir Menschen sein, die Gottes Wohlgefallen und Nähe erlangen durch unsere Gebete und Gottesdienste, mögen wir die Nähe Gottes erlangen und mögen wir die Feinheiten der Pflichten gegenüber den Menschen verstehen durch seine Hilfe. Möge jede unserer Taten, ob sie weltlich ist oder wie auch immer, möge sie mit einer Absicht sein, dass wir das Wohlgefallen Allahs erlangen wollen. Möge Allah uns die Kraft dazu geben.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.